SRF 3.
Am WEF befassen sich Top-Politiker mit den Sorgen und Nöten der Mittelschicht. Ihre Diagnose ist eindeutig, aber nicht ihre Rezepte. Das Verfahren gegen einen algerischen Ex-Minister beschäftigt die Schweizer Bundesanwaltschaft. Die Vorwürfe sind gravierend, aber zur Anklage kommt es nicht. Morgen gibt es im Norden gebietsweise Hochnebel und sonst Sonne. Es bleibt im Norden frostig, im Süden gibt es 5 Grad plus. Info 3 heute mit Isabel Meissen. Die Waffe, die der Attentäter von Berlin benutzt hat, ihre Spur führt nachweislich in die Schweiz. Julia Villino im Nachrichtenstudio.
Die Schusswaffe sei Anfang der 1990er Jahre legal in die Schweiz importiert worden, teilt das Bundesamt für Polizei mit. Das sei allerdings die einzige gefundene Spur der Waffe in der Schweiz. Was später damit geschah, ist unklar. Weitere Abklärungen seien noch im Gang. Der Attentäter war im Dezember mit einem Lastwagen in einen Berliner Weihnachtsmarkt gefahren. 11 Menschen wurden getötet. Zuvor hatte er den Chauffeur des Lastwagens erschossen. In den Erdbebengebieten Italiens behindern Schneemassen die Rettungskräfte. Am Vormittag hat es in Mittelitalien mehrere Beben mit einer Stärke von über 5 gegeben. Bis zu 2 Meter Schnee liegen im Erdbebengebiet. Darum konnten die Behörden noch nicht überall abklären, ob es Schäden oder Verletzte gegeben hat. Der eigentliche Notfall seien nicht die Erdbeben, sondern die Schneemassen, sagte der Bürgermeister von Amatrice, einem der betroffenen Orte. Hunderte Menschen seien isoliert und ohne Strom. Russland und die Türkei haben erstmals gemeinsame Luftangriffe in Syrien durchgeführt. Gemäß dem russischen Verteidigungsministerium richteten sich die Luftschläge gegen die Terrormiliz IS. 9 russische und 8 türkische Kampfflugzeuge hätten Ziele in Al-Bab angegriffen, rund 40 Kilometer von der Stadt Aleppo entfernt. Die Operation sei mit dem Einverständnis der syrischen Regierung erfolgt, hieß es von russischer Seite. In Nigeria sind bei einem Luftangriff auf ein Flüchtlingslager mehr Menschen getötet worden als zunächst angegeben. Nach Schätzungen des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz stieg die Zahl der Toten auf mindestens 76. Über 100 Menschen seien zum Teil schwer verletzt worden. Gestern bombardierte ein nigerianisches Kampfflugzeug versehentlich das Flüchtlingslager im Nordosten des afrikanischen Staates. Das Jahr 2016 war das weltweit wärmste seit Beginn der Messungen im Jahr 1880. Das zeigen die neuesten Auswertungen der US-amerikanischen Wetterbehörde. Die globale Durchschnittstemperatur an der Erd- und Meeresoberfläche lag fast 1 Grad über dem langjährigen Mittel. Damit wurde zum 3. Mal in Folge ein neuer Temperaturrekord gemessen. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 8.293 Punkten, ein Minus von 0,1%. Der Dow Jones Index in New York fällt ebenfalls um 0,1%. Der Euro wird zu 1.0710 gehandelt und der Dollar zu 1.0015.
Abend.
Nicht arm, aber auch nicht reich. Das ist der Mittelstand. Und in diese Mittelschicht gerät zunehmend in den Fokus auch am BEF in Davos. Nach dem Ja zum Brexit in Großbritannien und der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten sehen sich Politikerinnen und Politiker mit einer Mittelschicht konfrontiert, die zunehmend frustriert scheint, die sich offenbar als Verliererin der Globalisierung sieht, die Angst hat, politisch und finanziell auf der Strecke zu bleiben. Wie soll die Politik darauf reagieren? Hier gehen die Meinungen in Davos auseinander. Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Steht der Mittelstand im Zentrum einer Debatte am Weltwirtschaftsforum in Davos, geht es rasch ums Geld. So möchte beispielsweise Christine Lagarde, die Direktorin des Internationalen Währungsfonds IWF, beim staatlichen Sicherheitsnetz ansetzen. Das soll zuverlässiger greifen, wenn jemand durch alle Raster fällt.
What safety net is there if everything falls apart and I don't have anything to hang on to? And I think that that's where policies actually can insert themselves.
Lagarde empfiehlt der Politik, dieses Sicherheitsnetz auszubauen, kurz Vermögen stärker umzuverteilen. Larry Summers hingegen empfiehlt der Politik vielmehr, die Steueroptimierung von Großkonzernen ins Visier zu nehmen. Der Harvard-Ökonom und ehemalige Obama-Berater erhofft sich davon, dass die Mittelschicht endlich wieder das Gefühl bekommt, dass sich die Politik auch für sie einsetzt. Larry Summers Traum, er würde gern in einer Welt leben, in der die internationale Politik stärker dagegen ankämpft, dass Multis ihre Geschäfte einfach in Steueroasen und in Länder mit laschen Gesetzen verschieben können.
I would like to live in a world where the global policy community had devoted 10% as much energy to preventing.
Ob so ein politisches Manöver allerdings schon ausreichen würde, um die Existenzängste in Teilen der Bevölkerung zu dämpfen und Erfahrungen des eigenen Abstiegs aufzufangen, ist zumindest offen. Denn der Kampf gegen Multis und ihre Steuertricks ändert noch nichts daran, dass viele beruflich keine Perspektive mehr sehen, dass sich viele auf dem Arbeitsmarkt, der zunehmend digitalisiert wird, schwer tun. Ähnlich fraglich ist, ob der Lösungsvorschlag des italienischen Finanzministers Pier Carlo Padoan rasch genug greifen würde. Europa braucht demnach eine Vision.
We as policymakers need to provide a vision which has been lacking.
Eine Vision, eine starke Botschaft an die Wähler und den Mittelstand, wie sie die Brexit-Befürworter in Großbritannien und wie sie Donald Trump in den USA gehabt hätten. Padoan lässt aber die Chance, gleich selber eine solche Vision zu präsentieren, ungenutzt verstreichen. So kann der bedrängte Mittelstand erst nach dem WEF in Davos auf konkrete Aktionen hoffen.
Info 3 Abend.
Folter, Morde, Zwangsverschleppungen. Damit hat sich die Bundesanwaltschaft in Bern in einem Strafverfahren befasst. Die Vorwürfe betreffen einen ehemaligen algerischen Minister, der sich in der Schweiz aufhielt. Nun stellt die Bundesanwaltschaft dieses Verfahren nach mehreren Jahren ein. Es soll zum Entsetzen der Opfer nicht zur Anklage kommen. Warum, weiß Bundeshausredaktor Philipp Burkhardt.
Als schwarze Jahre sind die 90er Jahre in Algerien in unguter Erinnerung. Bis zu 200.000 Menschen sollen damals im nordafrikanischen Staat umgebracht oder zum Verschwinden gebracht worden sein, schätzen Nichtregierungsorganisationen. Einer der angeblich Hauptverantwortlichen wurde im Oktober 2011 bei einem Aufenthalt in Genf verhaftet. Khaled Nezzar, ehemaliger Generalstabschef der algerischen Armee und Verteidigungsminister. 4 algerische Opfer und die Schweizer Nichtregierungsorganisation Trial International hatten Strafanzeige gegen ihn eingereicht. Nach einer ersten Befragung durch die Bundesanwaltschaft wurde Nezzar einen Tag später auf freien Fuß gesetzt, unter der Auflage, sich kooperativ zu verhalten. Doch Nezzar zeigte sich erst einmal gänzlich unkooperativ. Als ehemaliger Minister sei er vor einer Strafverfolgung geschützt, argumentierte er und reichte Beschwerde beim Bundesstrafgericht in Bellinzona ein. Das Außendepartement in Bern stützte seine Haltung. Doch das Bundesstrafgericht und später auch das Bundesgericht sahen es anders. Der Weg für weitere Ermittlungen der Bundesanwaltschaft war frei. Diese enden 4 Jahre später nun mit einer Einstellung des Verfahrens. Das ist besonders bemerkenswert, weil der Algerien-Fall der erste wichtige Entscheid des Kompetenzzentrums Völkerstrafrecht ist, das die Bundesanwaltschaft vor 6 Jahren eingerichtet hat. Erst seither kann sie Delikte wie Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder Kriegsverbrechen in der Schweiz überhaupt strafrechtlich verfolgen. Den Schlussstrich gezogen hat die Bundesanwaltschaft aus rein formalen Gründen. In den 90er Jahren habe sie noch nicht die Kompetenz gehabt, gegen Völkerstrafrechtsverbrechen vorzugehen, hält sie fest. Eine Rückwirkung sei ausgeschlossen. Anwendbar sei deshalb das schweizerische Militärstrafgesetz, das damals gültig gewesen sei. Doch dieses setze einen bewaffneten Konflikt voraus, damit gegen Beschuldigte vorgegangen werden könne, hält die Bundesanwaltschaft fest. Und davon könne man bei den schwarzen Jahren in Algerien nicht sprechen. Diese Argumentation sei eine Beleidigung für die gefolterten Opfer, schreibt die Organisation Trial International in einer ersten Stellungnahme. Die Kläger haben Beschwerde beim Bundesstrafgericht in Bellinzona gegen den Entscheid der Bundesanwaltschaft eingereicht.
Info 3 Abend.
Gambia. Ein armer Staat in Westafrika, der vor allem Erdnüsse exportiert und wegen der schönen Strände auch Ausländer anlockt. Gambia. Das Land, in dem der neu gewählte Präsident morgen die Macht übernehmen soll. Bloß, der Abgewählte will sie keinesfalls abgeben. Eine brenzlige Situation. Die Menschen flüchten zu Tausenden. Die anderen westafrikanischen Länder drohen mit dem Militär. Die Situation könnte eskalieren, befürchtet SRF-Afrika-Korrespondent Patrick Wülser.
22 Jahre lang ließ Präsident Yahya Jammeh Oppositionelle verprügeln und hinrichten. Vor wenigen Tagen zeigt er sich nun geläutert. Er wandte sich im Staatsfernsehen mit einer Friedensbotschaft an seine lieben Mitbürgerinnen und Mitbürger.
As we are all humans and bound to make mistakes.
Irren ist menschlich. Wir machen alle Fehler und wir sollten diese Situation als Prüfung Allahs empfinden. Er will unseren Glauben prüfen. Ich habe deshalb den obersten Richter beauftragt, in dieser schwierigen Situation zwischen allen Parteien zu vermitteln. Er wird alle anhören, so dass wir mögliche Probleme lösen und Misstrauen beseitigen können. Die pastoralen Worte zeigen nicht die gewünschte Wirkung. Die muslimischen und christlichen Religionsführer erklärten, der einzige Weg, einen Bürgerkrieg zu verhindern, sei der Abgang des Präsidenten. Der Wandel zum Friedensstifter sei zu spät gekommen, sagt der gambische Historiker Adam Agaye.
Everybody is against him.
Alle wollen ihn weghaben, an erster Stelle Gambias Bürgerinnen und Bürger. Sie haben nach 22 Jahren Diktatur genug von ihm. Nicht ohne Grund gab es in den vergangenen Jahren verschiedene Anschläge auf ihn. Lange konnte er sich noch auf die Armee verlassen, aber dort hat man auch verstanden, dass der Wind gedreht hat. Jame muss gehen. Er muss verstehen, dass seine Zeit vorüber ist. So haben es die Gambier an der Urne entschieden. Die Staatspräsidenten der Nachbarländer Senegal, Nigeria, Ghana und Mali reisten vergangene Woche nach Banjul und baten Jame so dringend wie höflich, diesen Entscheid zu akzeptieren. Bis zur Stunde zeigt sich Jame jedoch beratungsresistent. Er legte beim Verfassungsgericht eine Wahlbeschwerde ein. Aus terminlichen Gründen könne der Fall erst im Mai beraten werden, ließ der oberste Richter verlauten. Und der neu gewählte Präsident? Adama Barrow flüchtete Ende letzter Woche in den Senegal, weil er um sein Leben fürchtet. Die Angst der Menschen in Gambia sei spürbar, erzählte Journalist Saiko Chambai am Telefon aus Banjul. Überall spürt man die Angst der Menschen vor dem, was in diesen Tagen passieren könnte. Viele Geschäfte sind geschlossen, viele Studenten und Schüler bleiben zu Hause. Selbst die Schulen sind zu. Die Wirtschaft leidet unter dieser Situation und viele Menschen flüchten aus der Hauptstadt aufs Land oder verlassen Gambia Richtung Senegal. Jame kümmert das offenbar wenig. Er klammert sich weiter an die Macht und verhängte gestern den Notstand.
Info 3 ist das kompakte Newsmagazin von Radio SRF. Im Studio waren Kevin Kahanes und Isabel Meissen.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.